Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mein Name ist Verena Tschudi und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, damit du auch an dich selber glaubst und dir das Leben erschaffst, das du dir wünschst. Hallo meine Lieben! Ich habe heute eine sehr spannende Person im Interview, und zwar ist es Lukas Carver-Smith von Witty Works. Witty Works hat sich darauf spezialisiert, eine Software zu entwickeln, die uns dabei unterstützen kann, eine Sprache zu verwenden, die nicht bestimmte Personengruppen ausschließt. Und ja, da gehören wir Frauen auch dazu, aber es gehören auch noch andere Personengruppen dazu. Was uns sehr oft im Alltagssprachgebrauch gar nicht bewusst ist, dass sich manche Leute dadurch einfach nicht wohlfühlen oder nicht angesprochen fühlen. Und darum, ich finde die Arbeit von Witty Works, ich beobachte die schon seit einigen Jahren und ich finde das was ganz, ganz Tolles. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Lukas sich bereit erklärt hat, hier im Interview mir einige Fragen zu beantworten, auch wie das für ihn als Mann ist, wie er mit seinen verschiedenen Hintergründen, die er ja auch kulturell mitbringt, wie er zu diesen ganzen Themen steht und auch was die Zukunft sein kann. Für viele von uns ist es manchmal im Alltag gar nicht so bewusst, weil Sprache etwas ist, das wir einfach gebrauchen. Es ist wie ein Gebrauchsgegenstand. Und drum wollte ich diese Diskussion hier mal aufgreifen und schauen, was sich da für ein spannendes Gespräch daraus ergibt. Wenn ihr euch für Witty Works interessiert, dann findet ihr den Link dazu in unseren Notizen. Hier in den Folgenotizen haben wir auch euch die Software oder beziehungsweise die Website verlinkt und ihr könnt auch eine Gratis-Version von der Software für euch selber runterladen und die einfach mal ausprobieren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Lukas, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute bei mir im Podcast zu sein. Du bist ja einer der wenigen Männer, die bei mir im Podcast sind. Und ich finde deine Perspektive sehr, sehr spannend. Jetzt vielleicht ganz am Anfang, vielleicht kannst du uns erzählen, was du machst. Du bist von Witty Works, einer der beiden Gründungsfiguren. Und vielleicht kannst du kurz sagen, wofür Witty Works steht.
Ja, hallo, vielen Dank. Und freue mich auf die Gelegenheit. Und fühle mich geehrt, dass ich anscheinend einer der wenigen Männer bin, die es in deinem Podcast schaffen. Und was macht Witty? Witty ist seit 2018 dabei und beschäftigt sich mit dem Thema eigentlich, wie können wir die Diversität in der Businesswelt verbessern? Und sind dort über mehrere Schritte beim Thema Sprache angekommen und haben jetzt einen digitalen Schreibassistent entwickelt, die direkt, während man schreibt im Browser, unterstreicht, welche Wörter eventuell nicht so inklusivitätsfördernd sind, aber auch unterstreicht, welche Wörter inklusivitätsfördernd sind, mit dem Ziel, zum einen die Schrift zu verändern, zu einer diverseren Kultur, mehr Leute zu beinhalten, aber viel wichtiger noch, ein Bewusstsein eigentlich für den ganzen Bias, der in der eigenen Sprache drinsteckt und was das vielleicht auch bedeutet für das Verhalten in anderen Kontexten. Also wenn man nicht schreibt, sondern halt mit den Kolleginnen in der Firma Dinge versucht zu realisieren.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich lese alles auf Englisch. Ich schaue alles auf Englisch, wenn ich was schaue. Und ich habe einfach den Eindruck, manchmal, wenn ich dann irgendwas wieder auf Deutsch lese, dann finde ich es einfach schauderhaft, wie man sich dagegen wehrt, zu gendern und dass es überhaupt noch so diskutiert wird. Mein Eindruck ist zumindest, und du kannst mir gleich sagen, ob das auch dein Eindruck ist, einfach im anglosächsischen Raum scheint mir dieses Bewusstsein und auch die Sensitivität für die Sprache und vor allem auch die Bereitschaft, inklusiv zu sprechen, sich auszudrücken, ist viel höher, während man bei uns noch über so Banalitäten wie weibliche Formulierung ja, nein, über sowas noch diskutiert. Da sind wir wirklich ein paar Jahrhunderte hinten, habe ich manchmal den Eindruck. Was ist da deine Ansicht dazu?
Ja, also das können wir grundsätzlich schon auch so bestätigen. In Amerika, jetzt auch gerade im Business-Umfeld, aber auch im privaten Umfeld, ist es einfach ein No-Go, sozusagen, ne, auf Englisch gesagt. Und hier in Europa habe ich schon das Gefühl, dass es immer noch Leute gibt, die da irgendwie rumdiskutieren, ob das irgendwie relevant ist. Gleichzeitig muss ich sagen, das, was wir mit Witty machen, geht viel weiter als nur das Gendern. Das Gendern ist natürlich das, was sozusagen den Fokus auf sich lenkt. So gesehen, wir finden das Gendern wichtig, wir unterstützen das Gendern auch mit unserer Lösung, aber haben teilweise auch das Gefühl, dass es eigentlich von den wichtigeren Fragen ein bisschen ablenkt. Weil ja, es gibt doch viel, viel tiefere Sachen, die viel, viel tiefer in unserer Sozialisierung stecken, die dazu führen, dass Sprache nicht alle abholen. Jetzt vielleicht nur ein ganz schnelles Beispiel. So viele Redewendungen, die wir haben, sind ableistisch. Das heißt so, der Einäugige unter den Blinden. Ja, das benutzt so ziemlich jeder solche Sprichwörter. Und natürlich ist nicht jeder ableistisch unterwegs. Ne? Aber das hat sich so in unsere Kultur eingeprägt, dass wir solche Eigenschaften mit negativer Konnotation belegen und so einen ganz großen Teil unserer Bevölkerung ausgrenzen in unserer Sprache. Und von daher, ja, muss man andersrum wieder sagen, wie gesagt, in deutschen und anderen gegenderten Sprachen, die halt nicht geschlechtsneutral sind, ist es schwierig. Und teilweise, es gibt gute Gründe, warum man nicht gendert. Also zum Beispiel in der Schrift, weil es Leute, die zum Beispiel in Lesen- und Rechtschreibschwierigkeiten haben, auch ausgrenzen kann, weil es die Sprache schwieriger zu lesen macht. Also es gibt solche guten Gründe. Und ich fand es interessant, jetzt in Thüringen gab es ja gerade, ich glaube, mit CDU und AfD zusammen, haben gesagt, ja, das ist ihre Sorge, die Leute mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und die Leute mit Migrationshintergründen. Und deswegen soll man doch bitte nicht gendern. Da muss ich sagen, das ist dann, also sozusagen in allen anderen Situationen sind das nicht die Verfechter von den Rechten mit Leuten mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten oder Migrationshintergrund. Also von daher ist es natürlich dann auch leicht vorzuschieben. Aber wie gesagt, es ist kompliziert. Es ist einfach so, die deutsche Sprache ist da einfach beschränkt und kann eigentlich das, was wir heute, wie wir heute kommunizieren wollen, nicht optimal abbilden.
Ja, also mir fällt es auch immer wieder auf, dass es schwierig ist. Wobei ich sagen muss, wenn man, zumindest so wie es bei mir ist, ich habe es einfach schon vor vielen Jahren begonnen und dann, ich habe mir in der Zwischenzeit so vieles angewöhnt, das wirklich leichter macht. Also statt, dass ich sage, jeder, sage ich alle. Und sehr oft spreche ich einfach in wir anstatt dann halt dann immer die männliche Form. Und vor allem, wenn man zum Beispiel eine Aufzählung macht, dann muss ich ja nicht ständig beide Formen sagen, sondern kann ich einfach abwechseln und so weiter. Also man findet sehr wohl Möglichkeiten, wie man es machen kann. Warum ich hier jetzt doch auf das Gender eingehe, ich weiß, es gibt noch so viel mehr im Thema inklusive Sprache, aber ich bin Coach für Frauen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass Frauen sich selber mit einer männlichen Bezeichnung bezeichnen. Weil das offenbar so üblich ist, und zwar besonders in Deutschland. Das fällt mir wirklich auf. Also sie sagen, ich bin hier der Chef oder ich bin der Projektleiter. Und also mir persönlich, mir widerspricht das total. Und ich glaube, dort, wenn man einfach sich mal bewusst wird, was das bewirkt bei uns, dann, ich glaube, vielen ist es einfach überhaupt nicht bewusst, was das bewirkt. Sie glauben, das ist ja einfacher. Und ich habe einen Artikel gefunden, ich möchte den gern vorlesen. Ich möchte wissen, was du dazu sagst, weil mir ist einfach die Spucke weggeblieben. Das war letzte Woche. Also, was da steht, ist, ein Komitee sagt dem Genderstern den Kampf an. Ein 8-köpfiges Komitee will mit einer Initiative bewirken, dass die Stadt Zürich den Genderstern nicht mehr verwenden darf. Das sind 8 Personen aus den verschiedensten Parteien, männlich wie weiblich, die folgendes Statement nachher herausgegeben haben. Und zwar, Die Sprache dürfe von der Regierung nicht als Plattform eines Gleichstellungskampfes oder für die Betonung von verschiedenen Geschlechtsidentitäten eingesetzt werden. Mir ist dermaßen die Spucke weggeblieben, wo ich das gelesen habe, weil ich mal gedacht habe, wie blind sind denn die Leute? Die Sprache wird seit eh und je als politisches Instrument eingesetzt, vor allem wenn sie ganze, schon mal die Hälfte der Menschheit verschweigt und sozusagen die andere Hälfte oder ein paar Leute als den Standard definiert. Also bisher ist ja sozusagen sprachliche Gewalt angewendet worden. Was ist dein Statement, so, wenn du sowas liest?
Ja, das ist halt wieder diese klassische Sichtweise, dass sozusagen, wenn etwas sich verändert, dass dadurch etwas eventuell politisiert wird. Und die Realität ist einfach, alles ist politisch. Das heißt, wenn man es nicht verändert, dann sagt man ja einfach quasi, man ist okay mit dem Status quo. Und der Status quo ist ja auch politisch. Also das heißt, die Ausgrenzung von Frauen in so vielen Situationen, Kontexten, ist ja politisch, war auch schon immer politisch motiviert in der Vergangenheit. Und deswegen ist unsere Sprache so, wie sie ist. Und dementsprechend, das ist ja genau, was du jetzt ja auch gerade schon gesagt hast, natürlich ist sozusagen die Veränderung der Sprache, wenn das sozusagen eine Behörde macht, kann man sagen, ist das politisch motiviert. Aber wie gesagt, die Sprache nicht zu verändern, ist genauso politisch motiviert. Und dann ist die Frage, welche politische Motivation, hinter welcher stehe ich denn sozusagen? Die Jahrtausende Ausgrenzung von und Marginalisierung zugrunde liegt, oder die versucht, es tatsächlich zu ändern? Ich meine, es ist dieselbe Sache wie, weiß nicht, vielleicht mache ich jetzt wieder ein zu großes Fass auf, aber ja, auch wieder die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Natürlich kann man sagen, da sollen die Leute nur Fußball spielen, kann ich total verstehen. Aber so wie Fußball ist und wer im Fußball mit dabei ist und die Tatsache, dass wir so wenig bekennende, schwule Fußballer, männliche Fußballer haben, bei den Frauen ist es ein bisschen anders, aber das ist ja auch ein Ergebnis aus einer sozusagen politischen Position, die der Fußball über Jahrzehnte propagiert hat, oder? Und das sind halt diese Themen. Alles ist politisch und deswegen kann ich in einer Firma sagen, wir sind hier nicht politisch, weil wenn man das sagt, dann sagt man einfach, wir unterstützen ausschließlich den Status quo.
Genau, ja. Ich habe das kürzlich gelesen, ich finde das super spannend, ist, dass Leute, die behaupten oder die glauben, sie sind nicht biased, dass die sich viel mehr biased verhalten als Leute, die, wie jetzt vermutlich du und ich auf jeden Fall, wir ständig uns bewusst sind, dass wir das Produkt unseres Zeitgeistes sind und unserer Geschichte. Und ich selber bemerke bei mir ständig, dass ich biased bin. Ich weiß nicht einmal, wie man das auf Deutsch sagt. Ich habe gehört, du hast das vorher auch verwendet, weil es gibt gar kein richtiges deutsches Wort dafür, dass wir Vorurteile haben, dass wir Prägungen haben und auf jeden Fall, dass Leute, die glauben, dass sie das nicht haben, die verhalten sich effektiv viel mehr biased als eben Leute, die sich ihrer Biases bewusst sind.
Ja, das würde ich auch von den Studien, die wir gesehen haben, so bestätigen. Übrigens eine Variante, wie man es übersetzen kann, sind unbewusste Voreingenommenheiten. Und gerade diese Verwendung von Anglizismen, das ist natürlich auch wieder eine Form von Ausgrenzung, die man natürlich auch wieder nicht bewusst oder absichtlich macht. Ne? Das ist natürlich so eine Sache, wie man halt, wenn man vielleicht studiert hat, wenn man halt gerade auch im angelsächsischen Raum unterwegs ist, dann das sehr leicht reinkommt. Aber ja, am Ende des Tages unbewusste Voreingenommen ist vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen. Ohne das würden wir nicht funktionieren. Jeden Tag haben wir so viele Eindrücke. Wenn wir das alles bewusst versuchen würden zu behandeln, dann würden wir nicht funktionieren. Wenn wir auf die Straße gehen, wir hören ein lautes Geräusch, dann halten wir sofort an. Wenn wir da erstmal mit uns in internen Debatte gehen müssten, ob das jetzt sinnvoll ist anzuhalten, dann sind wir schon lange überfahren. Also von daher, unbewusste Voreingenommenheiten sind komplett normal. Was wichtig ist, wie gesagt, sich dem bewusst zu sein und vor allen Dingen eine Sensibilität zu entwickeln, in welchen Situationen sind die vielleicht nützlich und in welchen Situationen sind sie eventuell schädlich. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Und ja, sobald man sich dem bewusst geworden ist, sich dann vielleicht mit dem Thema auch noch auseinandersetzt, so die klassischen Fallen, die es vielleicht gibt, zu erkennen. Und dann kann man Verhaltensmuster entwickeln, um diesen unbewussten Voreingenommenheiten in den Situationen zu begegnen, wo sie schädlich sind. Und wie gesagt, es ist komplett normal. Wir haben wenn wir jetzt in ein Bewerbungsgespräch führen, oder, dann sind wir als Menschen so gestrickt, wenn derjenige sich halt so darstellt und die Sachen mag, die wir auch mögen, dann finden wir die Person sympathisch, oder? Das ist auch an sich jetzt erstmal nichts Schlechtes, wenn wir solche Instinkte haben. Aber wenn es darum geht, vielleicht die nächste Arbeitskollegin auszuwählen, ist es vielleicht nicht das sinnvolle Kriterium, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und dann muss man halt da reflektieren, seine Prozesse vielleicht so anpassen, damit das vielleicht gar nicht so leicht reinspielt. Oder wenn es dann doch passiert, sozusagen, dass man das dann reflektiert. Und dann kann man tatsächlich so einen unbewussten Voreingenommenheiten begegnen und sie und zumindest den Schaden durch diese unbewussten Voreingenommenheiten reduzieren.
Das setzt natürlich voraus, dass man überhaupt den Sinn dahinter sieht. Den Sinn, warum soll ich denn inklusiv denken? Oder warum möchte ich denn überhaupt andersartige Menschen in was für einer Form auch immer im Team haben? Vielleicht kannst du mal deine eigene Geschichte erzählen, wie du auf das Thema gekommen bist. Warum ist dir das ganze Thema überhaupt so wichtig?
Ja, sagen wir so, grundsätzlich, glaube ich, wurde ich schon sozialisiert von meinen Eltern her mit der Idee, dass man fair sein soll und dass man offen sein soll. Ja, ich habe selber auch einen sehr diversen Hintergrund. Also mein Vorname ist Lukas mit K, also Deutsch. Der Mittelname Kabe ist Persisch und der Nachname Smith ist amerikanisch. Also von daher bin ich schon mit verschiedenen Kulturen auseinandergesetzt worden. Ich habe in USA, Deutschland und in der Schweiz, wo ich jetzt lebe, bin. Aber gleichzeitig sozusagen hat das in mir vielleicht so ein bisschen gerade so ein Selbstbild entwickelt von ich gehöre zu den Guten. Und wenn alle nur so gut wären wie ich, dann wäre die Welt doch wunderbar. Genau, und dann gab es so eine Zäsur sozusagen in diesem Selbstbild. Und zwar bin ich sehr aktiv in der Programmiererszene, habe da auch verschiedene Führungsaufgaben gehabt. Und dann war eine Konferenz in den USA, organisiert von dieser Community, wo ich aktiv bin, wo dann am Ende nur Männer, weiße Männer mittleren Alters, die Vorträge gemacht haben oder Vorträge machen sollten. Da hat dann jemand das kritisiert und dann habe ich erst verschiedene gute Gründe gefunden, aus meiner Sicht, warum das denn so ist und dass das nichts mit irgendeiner Marginalisierung zu tun hat etc. Und irgendwann ist mir klar geworden, nee, das sind eigentlich alles nur Ausreden, dass wir uns noch nicht damit beschäftigt haben, worum es liegt und diese Sachen aktiv zu verändern. Hm. Und das war für mich so ein bisschen ein Trigger und seitdem habe ich mich aktiv mit dem Thema beschäftigt. Ja, warum denn die Gründe? Ne? Also man denkt dann irgendwie, ja, vielleicht wollen Frauen keine Vorträge halten oder solche wirklich sehr platten Gründe, die einem ja irgendwie in den Kopf kommen können und die man ja auch heutzutage immer noch sehr viel hört. Und dann lernt man einfach, nee, das sind halt alles, da gibt's systemische Gründe, warum die Demografien in bestimmten Positionen so sind. Und das hat nichts mit der Biologie zu tun. Also das hat viel mit Sozialisierung zu tun, also schon von Kindes auf, wie wir sozialisiert würden, zum Beispiel Jungs mehr kompetitiv, Frauen mehr kollaborativ. Und da fangen wir schon mal an, oder? Einen Vortrag zu halten, da steht man alleine da vorne, das ist schon eher eine kompetitive Attitüde, die man vielleicht dafür haben muss, oder? Und da sind viele Frauen, haben ja absolute Fähigkeit, einen super Vortrag zu halten, aber sozusagen, sie wurden sozialisiert, dass sie demütig sein müssen, ja, und dass sozusagen die gar nicht diesen Anspruch entwickeln dürften, einen Vortrag zu halten. Und obwohl sie absolut natürlich die Fähigkeiten dafür hätten und da liegen die Probleme, oder? Und das heißt, wirklich anfangen, dass man die Systeme aktiv hinterfragen muss, Korrektive anzubieten und so dann eigentlich dann auch zu einer besseren demografischen Verschiedenheit kommt. Und das Spannende ist ja, und ich meine, da habe ich jetzt nicht die Studien gemacht, die Studien sind einfach, hunderte von Studien zeigen, dass diverse Gruppen zu innovativeren Ergebnissen kommen und vor allen Dingen auch die Bedürfnisse aller in der Welt abdecken, weil das ja gerade auch in der Informatik, die definiert mittlerweile so viele Lebensrealitäten, aber gleichzeitig wird sie nur von so einer kleinen Gruppe von Menschen definiert. Also, und da gibt es krasse Beispiele. Im Hauptquartier von Facebook haben sie neue Seifenspender installiert und die haben nicht mit dunkelhäutigen Personen funktioniert. Weil die Dinger wurden halt nur mit hellhäutigen Menschen getestet. Mhm. Oder Apple, die Apple Watch rausbringen, die unglaubliche Sensoren drin hat, aber eine relativ einfache Software für Periodentracking nicht implementiert hat in der ersten Version, wo man sich auch denkt, wie kann es so eine Entscheidung geben, der sozusagen der Aufwand einen Herztracker zu bauen versus eine einfache Software für Periodenzyklen, steht in keinem Verhältnis. Und als dann Apple das auch endlich eingebaut hat, sind auch die Anzahl von Frauen prozentual, die eine Apple Watch kaufen, auch einen Riesensprung nach oben gemacht. Ne? Und das sind halt alles so Aspekte, die mir dann erst sukzessiv klar geworden sind, als ich mich aktiv mit dem Thema beschäftigt habe, weil in der Schule war das kein Thema. Und in der normalen Arbeitswelt ist das auch kein Thema. Man muss sich leider aktiv damit beschäftigen, um eigentlich zu realisieren, wie schief die Lage heutzutage eigentlich noch ist.
Das ist ein super Stichwort, weil ich rede ja immer wieder mit Leuten, die dann sagen, auch junge Frauen, aber wirklich aus allen Bevölkerungsschichten, Leute, die mir sagen, dass Gleichstellung ist heute eh schon gegeben. Das ist kein Thema mehr. Und das drückt für mich einfach aus, aber ganz ehrlich, ich komme ja auch daher. Ich habe mich sozusagen selber gebildet. Und wenn man mal diese Brille aufhat, dann sieht man es überall. Aber wenn man diese Brille nicht aufsetzt und wenn einem das auch niemand erklärt oder schmackhaft macht, dann glaubt man halt, ja, es ist eh heute schon alles möglich für Frauen. Rein gesetzlich ist es das. Nur das Patriarchat ist in allen Sachen eingeschrieben. Es ist nicht nur in der Sprache, aber sehr stark in der Sprache. Und das ist, ehrlich gesagt, für mich war das der Anfang, weil ich bin ursprünglich Sprachwissenschaftlerin. Und dort lernen wir halt auch, dass unsere Realität oder wie wir die Umwelt wahrnehmen, ist durch unsere Sprache. Wenn wir für etwas kein Wort haben, dann haben wir auch kein Bild. Und andersrum, jedes Wort produziert ein Bild in unserem Gehirn. Also wenn ich höre, der Arzt, dann habe ich nun mal einen männlichen Arzt vor mir und nicht auch noch eine Frau. Sondern das ist, die Frauen bleiben dann immer und ewig die Ausnahme. Und man muss sich auch ein bisschen rechtfertigen. Ja, ich bin der Arzt, ich bin zwar eine Frau, sorry, aber ich kann es genauso gut. Also das sagen wir zwar nicht, aber das ist, wie viele Frauen durch die Gegend laufen ist. Ich darf das auch, ich kann das übrigens auch. Und dann müssen sie es noch ein bisschen erklären und beweisen und so weiter. Das ist ja, was wir sehr oft sehen. Aber eben Sprache ist die eine Sache, das andere ist die Dinge. Also effektiv, wenn man für eine Laptoptasche in die Herrenabteilung gehen muss, und die gibt's einfach nicht in der, also nur schon, dass es eine Damen- und Herrenabteilung gibt. In meiner optimalen Welt wird es einfach Kleidung geben und wir dürften alle aussuchen, was wir anziehen wollen und so weiter. Und bei den Kindern fängt es ja schon an. Da gibt's Spielzeug, Kind, also Mädchen und Jungs haben, das ist beschriftet. Die Kinder dürfen nicht einfach sich aussuchen, was ihnen gefällt, sondern sie müssen in die Mädchen- oder in die Jungsabteilung, da müssen sie sich noch entscheiden, was sie jetzt sind, wenn sie noch nicht einmal genau wissen, was das überhaupt bedeutet. Also vollkommen absurd, oder? Und genauso meine ich zu erkennen in ganz vielen Strukturen in unserer Gesellschaft. Das ist uns, glaube ich, noch am allerwenigsten bewusst. Zum Beispiel Machtstrukturen, ich meine, jeglicher Natur. In der Kirche sehen wir das ganz klar, im Militär sehen wir das ganz klar. Das sind so streng hierarchische Strukturen, die, ich denke, Frauen hätten die Welt niemals so erschaffen. Wenn es nicht ein Patriarchat gegeben hätte, würde heute die Welt komplett anders ausschauen. Wir sehen in vielen Unternehmen, die sind eigentlich immer noch nach der gleichen Struktur wie die katholische Kirche. Also da gibt es einfach eine Person ganz oben und so weiter. Dieses klassische Pyramidengebilde, in dem sich einfach Frauen nicht wohlfühlen. Und zwar, sie fühlen sich nicht unten wohl und sie fühlen sich aber auch ganz oben nicht wohl. Das ist etwas, was ich in hunderten Gesprächen mit Frauen immer wieder feststelle. Natürlich, ich unterstütze sie, dass sie sich wohl leer fühlen und dass sie sich dort auch entfalten können. Aber ich frage mich halt manchmal, auch ist in diesen kompletten Systemen oder was du vorher beschrieben hast, diese Vortragssituation. Vielleicht würden Frauen, hätten wir nie diese Vortragssituation entwickelt, sondern vielleicht würden bei uns am Theater anders ausschauen, nicht mit einer Bühne vorne und alle anderen sitzen und schauen zu. Vielleicht würden Opern und Theater heute komplett anders ausschauen, auch von der Architektur her. Wir werden es nie erfahren. Aber ich stelle mir halt solche Fragen.
Ja, beziehungsweise ich würde sagen, also das, was du beschreibst in Bezug auf Frauen, gilt ja für Männer auch so. Das heißt, viele Männer sind halt so sozialisiert, die wurden trainiert, auf die Art und Weise sich zu verhalten, aber fühlen sich dabei auch schrecklich unwohl. Ich kann mich noch erinnern, das war auch wieder in so einer Konferenz, da bin ich hingekommen, war zu dem Zeitpunkt schon relativ bekannt und das war so eine neue Szene und dementsprechend gab es Leute, die sozusagen motiviert waren, mich da so in ihre Szene einzubringen und ein bisschen stolz, dass ich da war. Und dann kam einer an, ja, heute Abend ist die Party, es gibt Freibier. Und dann meinte ich so, ich trinke keinen Alkohol. Und dann meinte die Person zu mir, ja, sie trinkt auch keinen Alkohol. Und das war so ein bisschen so, ne, sozialisiert war sozusagen, ja, eine Party mit Freibier ist die beste Party. Und obwohl die Person das selber gar nicht so sieht, weil sie ja selber auch keinen Alkohol trinkt, kommt zu mir und kommt mit dieser Story, ne? Und das ist die Realität. Dieser stereotypische Mann, der für den die Gesellschaft heutzutage optimiert ist, der existiert ja in der Menge ja gar nicht. Das heißt, die Welt ist genauso unpassend für die meisten Männer gebaut worden, wie sie für die meisten Frauen gebaut wurde. Ja. Und das ist ja gerade auch diese Chance. Deswegen ist ja, sagt man ja auch, dass Feminismus geht nicht darum, dass man alle Probleme der Frauen nur im Blick hat, sondern damit löst man ja auch viele Probleme von Männern, die gar nicht so eine Ellbogengesellschaft wollen, die keine Alpha-Tiere sein wollen. Und ist Feminismus für Männer ja eigentlich für die meisten auch Selbstschutz oder Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das ist noch sehr wichtig zu realisieren. Und gleichzeitig, wie gesagt, es gibt auch, wenn du jetzt von Alpha-Männern, es gibt bestimmt auch Alpha-Frauen, die gerne das so wollen, oder? Und am Ende des Tages muss ja das Ziel sein, dass sich jeder so verwirklichen kann, wie er oder sie will. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht pauschal sagen, wenn Frauen an der Macht wären, wäre die Welt komplett anders. Ich sage einfach nur, dass die Perspektive oder sehr viele Perspektive von Frauen, aber auch von Männern komplett weggeschoben wurde, weil man sich auf einen ganz, ganz kleinen Teil optimiert hat. Und damit hat man auch viele Chancen verloren. Und wie gesagt, vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Eine Bekannte von mir hat sich bei auf einer Stelle beworben. Da war eine Führungsposition ausgeschrieben. Sie hat sich das in dem Fall nicht zugetraut, ist dann aber in die Firma gekommen und hat festgestellt, es gibt in der Abteilung, wo sie gedacht hat, da wären ein Dutzend Menschen, gäbe es nur eine andere Person. Und diese andere Person hat weniger Erfahrung als sie und hat denselben Studiengang abgeschlossen wie sie. Also hat sie dann gesagt, im Nachhinein bewerbe ich mich doch noch intern dann quasi auf diese Stelle, die ja immer noch nicht besetzt war. Und dann war sozusagen die Antwort des Chefs, das war vor 5 Jahren in einem Schweizer Großunternehmen, mehr oder weniger klar gesagt, nee, dafür bräuchte es einen Mann, weil das ist eine Schnittstellenposition, da muss man mal auf den Tisch hauen können. Und für mich war das sozusagen auch so, diese Story zu hören, war für mich so zweierlei. Als erstens sozusagen davon auszugehen, dass eine Frau nicht auf den Tisch hauen könnte, das fand ich schon eine krasse Unterstellung. Aber das andere, und das überhaupt nicht nachzudenken, dass es vielleicht einen anderen Weg geben könnte, oder? Also zum Beispiel zu sagen, ja, man muss vielleicht nicht auf den Tisch hauen, wenn man in einer Schnittstellenposition proaktiv alle Parteien immer mit abholt, ja, dann muss man vielleicht gar nicht auf den Tisch hauen und dann braucht man diese Fähigkeit auf den Tisch hauen gar nicht, sondern man sollte vielleicht lieber in so einer Schnittstellenposition jemanden suchen, der oder die dann halt entsprechende Kollaboration generieren kann, oder? Mhm. Das sind auch wieder so, wo ich sage, ja, da ist doch eine riesen Opportunität verloren gegangen, wenn ich denke, dass mein Unternehmen nur dann funktionieren kann, wenn irgendwelche Leute im richtigen Moment auf den Tisch hauen können, statt dass man einfach immer produktiv zusammenarbeitet. Und deswegen, ich denke, für Firmen, für die Gesellschaft schlummert so viel Potenzial, weil wir halt so viel Menschen ausgrenzen, ihre Fähigkeiten nicht optimal ausschöpfen und ihnen nicht genügend Raum geben, dich einzubringen.
Na, ich bin absolut bei dir. Was ich habe, 3 Brüder und 2 Söhne und ich wünsche mir vor allem auch für sie viel mehr Freiheiten für Männer. Ich meine, wir Frauen haben nur schon, wenn man Kleidung anschaut, so viel mehr Möglichkeiten. Und für Männer hat sich das einfach kulturell so eingespielt, dass es ein ganz kleines Spektrum gibt an akzeptabler Kleidung für Männer. Und ich finde es super, dass sich das jetzt gerade aufweicht. Die Jungen, die trauen sich da viel mehr, Männer mit lackierten Fingernägeln und mit allen möglichen Frisuren und tragen sogar Make-up manche. Und da muss man überhaupt nicht, also sexuelle Orientierung ist vollkommen irrelevant dafür. Und ich glaube, die nächste Generation wird da auch schon mal viel mehr Diversität mit reinbringen und diese Grenzen auch aufweichen. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich mir wünsche für meine Söhne, dass einfach, dass sie auch nicht mehr diese klassischen Männer, die einfach arbeiten gehen müssen und das Geld heimbringen müssen, und das ist sozusagen Basics, und ihnen wird noch Empathie abgesprochen und emotionale Intelligenz und so weiter. Also ich finde, das ist die größte Frechheit überhaupt. Ich wünsche mir für meine Söhne genau so eine Welt, wo sie auch eben nicht mehr in diesen Genderrollen so drinnen sein müssen, die erfüllen müssen und cool und hart und stark und erfolgreich und so weiter, sondern sie dürfen für sich selber definieren, was Erfolg für sie bedeutet, und dürfen ihre Persönlichkeit komplett ausleben mit allen Facetten. Ich glaube, wir können alle nur gewinnen, wenn wir da mehr Diversität fördern und auch bei uns selber die Diversität mal entdecken und rauslassen.
Ja, absolut. Vielleicht noch auch noch eine persönliche Erfahrung von mir. Als mein erstes Kind gekommen ist, habe ich kurz davor von meiner heutigen Co-Gründerin einen Blogpost gelesen, in dem sie darüber geschrieben hat, dass sie der Meinung ist, dass Frauen keinen natürlichen Wissensvorsprung haben, was das Aufziehen von Kindern und auch mit dem Umgang von Babys angeht.
Ja, und, total.
Und das war für mich, also ich meine, ich hatte schon so eine grobe Idee, dass ich natürlich mit dabei sein will und mich viel einbringen will. Aber das hat mich tatsächlich auch nochmal bestätigt und hat mir genügend Kraft zu geben, wirklich auch mit Selbstbewusstsein da zu sein. Und ja, und das hat wirklich auch dazu geführt, dass wir nicht das zugelassen haben, sozusagen, dass ich mich am Anfang rausnehme aus dem ganzen Thema nach der Geburt, sondern das ganz im Gegenteil, dass ich involviert bin. Es hat sich auch schnell rauskristallisiert. Bestimmte Dinge gingen für mich einfacher. Zum Beispiel konnte ich unser Kind leichter zum Schlafen bringen, gerade in der Zeit, weil ich nicht nach Milch gerochen habe, sozusagen, ne, und meine Partnerin natürlich schon, ne, und deswegen waren Sachen, die teilweise auch einfacher für mich waren. Und weil ich von Anfang an dabei war, gibt's ja auch dieses, auch wieder, da ist ja auch eine Sozialisierung, ne. Das heißt, wenn ich nicht da gewesen wäre, dann hätte sich unser Kind auch an die Muster von meiner Frau halt primär gewöhnt. Und dann ist es so eine self-fulfilling prophecy, würde sich dann quasi genauso generieren. Dass ich weniger gut mit unserem Kind umgehen kann, weil ich halt am Anfang nicht dabei war. Aber da braucht es auch erstmal so einen Blogpost, der mir wirklich nochmal genügend Selbstbewusstsein gegeben hat, das daran zu glauben, dass das auch wirklich so ist, dass ich das auch kann, dass ich nicht biologisch im Nachteil bin, was das der Umgang mit unserem Kind angeht. Genau, und solche Sachen, ja, braucht es, glaube ich, mehr. Und ich glaube, die jüngeren Generationen sind da schon viel weiter. Gleichwohl muss ich sagen, bin ich halt auch mit unserem Kind, ja, es sind so viele Einflüsse, die von außen kommen, diese Flut. Deswegen, ja, alle paar Wochen werde ich gefragt von unserem Kind, ob es gibt keine Buben- und Maidli-Farben. Also so, das werde ich immer wieder gefragt. Aber dann gibt es natürlich auch ganz viele Verhaltensmuster, die halt doch von außen kommen. Fängt schon alleine an, die ganzen Kinderbücher und Kinderlieder. Wenn ich da nicht wirklich einfach sagen würde, wir nehmen gar nichts, sozusagen, ja, dann ist man trotzdem all diesen Stereotypen halt so ausgeliefert. Ich glaube schon, dass sich was zum Positiven verändert, aber gleichzeitig ist dass die ganze Kultur, die wir haben, die auch viel großen Wert hat, gleichzeitig bei dem Thema halt schon auch ein großer Rucksack, der viel Zeit braucht und viele Generationen, bis der wirklich abgelegt werden kann.
Ja, das ist so. Und wichtig ist, dass wir das thematisieren mit den Kindern. Wir werden sie nicht komplett abschirmen können, aber wenn sie sich bewusst werden, dass effektiv solche Biases und so weiter, dass das alles schon in ihren Geschichten drinnen ist und dass es überall ist, desto besser werden sie selber auch damit umgehen können. Ich gebe ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe mit meinem 7-jährigen Sohn ein Asterix und Obelix Heft angeschaut. Und da ist so eine Situation, wo die halt einen Rat abhalten, was irgendein Problem gibt. Und da sitzen sie alle da. Asterix, Obelix, Miraculix, Majestix und so weiter, wie sie heißen. Und wir machen manchmal so ein Spiel, auch in anderen Situationen, wo wir sozusagen finde den Fehler. Und ich habe dort in der Story Pause gemacht und habe gesagt, wo ist der Fehler? Findest du den Fehler? Und er hat das Bild so angeschaut und dann hat er zuerst einen anderen Tipp abgegeben und habe ich gesagt, ja, das kann auch sein, aber noch was. Und dann schaut er das Bild nochmal an und sagt, da fehlen die Frauen. Okay. Und ich habe es super cool gefunden, dass ihm das aufgegeben. Dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich, wo sind die wohl? Hat er gesagt, vielleicht sitzen die auf der anderen Seite, dort, wo das, es ist ja nur sozusagen frontal aufgenommen. Also vielleicht sitzen die Frauen hinter der Kamera. Also für ihn war das vollkommen normal, dass die dort auch dabei sein sollten. Und ich freue mich halt dann immer, ich thematisiere das mit meinen Kindern auch und mache sie darauf aufmerksam. Zum Beispiel, wenn man die ganzen Kasperli-Geschichten hört. Ich meine, das ist immer der Kasperli, das ist ein kleiner Junge, der einfach nur Blödsinn im Kopf hat und eine rote Zipfelmütze aufhat, aber der muss ständig irgendwelche Prinzessinnen retten, die es offenbar alleine nicht schaffen. Oder? Und sehr oft ist es effektiv, dass sie einfach, sie könnten davonrennen, sie sind nicht angebunden, es ist gar nichts da, nur es braucht dann, dass der Kasperli kommt und ihnen sagt, komm, jetzt rennen wir davon, vor dem bösen Räuber oder sonst was. Und dann thematisiere ich das mit meinen Kindern und sage, das ist eigentlich total doof, als würde die Prinzessin nicht selber wissen, dass sie davonrennen kann, das ist eigentlich eine komische Geschichte. Und so denke ich, wenn wir mit unseren Kindern das thematisieren, dann machen wir sie auch darauf aufmerksam, dass halt überall solche Biases drinnen versteckt sind. Und ich glaube, je mehr es uns selber auch bewusst wird, desto eher können wir es auch weitergeben und desto eher können wir dafür sorgen, dass nicht wir selber noch unsere Welt in dem Sinn verstärken, dass wir Produkte herstellen, Softwares herstellen oder Sprache benutzen, eben mit Sprache Texte herstellen, die den Status quo zementieren.
Ja, na, ich finde die Angehensweise finde ich sehr gut, weil wie gesagt, jetzt einfach nur quasi all diese ganzen kulturellen Sachen einfach zu versuchen zu verstecken, ist ja keine Lebensrealität, weil die kommt ja, die Kultur und das alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was nicht divers war, die werden sie ja früher oder später auch sehen. Und deswegen denke ich auch genau diesen Ansatz, das einfach zu reflektieren gemeinsam, eine Sensibilität dafür zu entwickeln und sozusagen dann auch die Fähigkeit zu entwickeln, so das, was nützlich ist, aus der Kultur weiterzutragen, aber das, was nicht nützlich ist, dann halt auch irgendwann mal auszufiltern. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz und auch der einzige realistische Ansatz. Wie gesagt, ich glaube, es ist eine Herausforderung, aber wir müssen uns allen Kindern halt helfen, diese Herausforderung zu meistern, weil man kann den Patriarchat kann man nicht per Gesetz abschaffen. Selbst wenn er quasi formell per Gesetz abgeschafft ist, gibt es ja noch genügend Gesetze, die trotzdem noch die alten Muster dann wieder versteckt einfach abbilden. Das gibt es ja auch noch genug. Also das heißt, es ist einfach so, die Kultur ist da und wir müssen mit ihr begegnen. Und das, glaube ich, können wir nur tun, wenn wir ihr das wirklich die kritischen Blick den Kindern geben, um das zu reflektieren. Und von daher finde ich die Strategie, die du da gewählt hast, absolut die richtige.
Und zuerst mal bei uns selber zu merken, wo sind wir überhaupt biased? Und für das hat's mir halt unglaublich geholfen, mir das immer wieder von anderen sagen zu lassen und auch zu lesen, wie denn die Perspektive der anderen ist. Weil klar, als Frau ist man so wie eine andere. Der Standard ist so der weiße Mann. Als Frau empfindet man schon einiges als einfach ungerecht, wenn man das bemerkt. Aber dann gibt's ja noch die ganz, ganz viel andere Minderheiten beziehungsweise noch ganz andere Themen als nur das Gender. Und je mehr man sich auseinandersetzt mit dem wirklichen Erleben von diesen Minderheiten, desto mehr wird einem bewusst, wie privilegiert man ist, je näher man diesem Standard ist. Und ich bin mir absolut bewusst, ich bin weiß und ich habe einfach eine Standardgröße, auch Standardkörpergröße und schau halbwegs symmetrisch aus, habe keine körperlichen Einschränkungen und so weiter. Bin in einem Land, wo meine Muttersprache gesprochen wird und so weiter. Das sind alles Privilegien. Und dann aber auch diese Bereitschaft zu entwickeln, mal die Perspektive von Leuten einzunehmen, die irgendwas von dem nicht haben oder etwas anderes haben. Und diese Empathie auch zu entwickeln, zu sagen, boah, Ich wünsche mir aber, dass diese Person gleiche Chancen hat. Und es ist unfair, dass ich oder sonst irgendjemand bessere Chancen hat, nur weil wir in irgendeinem Punkt dem Standard ähnlicher sind. Wenn ja die andere Person, die ist nicht weniger wert deswegen, sondern sie ist genau gleich viel wert und kann so viel Tolles beitragen, ja, sich dort mal reinzufühlen auch. Ich glaube, das ist, wie der erste Ansatz sein sollte, oder?
Ja, absolut. Ich finde auch gerade, also dieses Konzept von Privilegien zu verstehen, ist, glaube ich, sehr wichtig und, glaube ich, auch ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg für mehr Inklusion. Und vor allen Dingen das Wichtige, glaube ich, was parallel zu dem, wenn man sich mit Privilegien auseinandersetzt, dann halt auch irgendwann die Erkenntnis, also oder zwei Erkenntnisse eigentlich. Das erste ist, wenn ich Privilegien habe, macht es mich ja nicht zum schlechten Menschen. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, dass ich die Privilegien habe. Aber es bedeutet, dass ich sozusagen anerkennen muss, dass andere Leute, die Privilegien nicht haben, dass ich denen entsprechend begegnen muss, um ihnen eine Chancengleichheit zu gewährleisten. Ich glaube, das ist das eine, was irgendwie sehr wichtig ist. Und das andere ist ja auch noch ein bisschen, weil wir halt nicht alle Lebensrealitäten leben und da sind ja auch nicht jede Gruppe ist homogen. Also das heißt, es geht nicht darum, einfach nur zu wissen, dass jemand, der aus einem anderen Land kommt, sieht alles so. Nee, es sind ja, da sind ja auch Diversität da drin, oder? Aber dass eine Sensibilität dafür entwickelt, dass es vollkommen normal ist, dass man falsch liegt, dass man sich gegen eine andere Person falsch verhält, dass das nicht automatisch eine Böswilligkeit zugrunde liegt, sondern dass das bedeutet, es gibt einen Moment, wo man über diese Person, mit der man da interagiert, lernt und danach sein Verhalten entsprechend anpasst. Und das ist nicht ein, es muss nicht immer alles so in so einem Kampf dann am Ende ausgehen, ne? Weil sobald, wenn man diese Perspektive einnimmt, hier geht es darum, dass jemand etwas böswillig getan hat, dann wird es auch schwer, sein Verhalten zu verändern, oder? Weil wir sind einfach alle so gestrickt, dann werden wir defensiv und wollen das nicht mit unserem Ego vereinen, dass wir was gemacht haben. Das heißt, wir sehen es ganz wichtig, dass wir dann halt auch lernen, ich glaube, in dieser ganzen Thematik, in diesem Ring, dass wir über Verhalten reden und nicht über den Charakter per se, oder? Mhm. Dass wir sagen, du hast dich jetzt gerade so und so verhalten und nicht sagen, du bist das, und andersrum, dass wir es auch so empfangen, dass jemand sagt, oh, ich habe mich jetzt hier so verhalten, und dann sage ich, ah, das Verhalten, das kann ich anpassen, weil wenn ich das immer das interpretiere, wenn jemand sagt, du hast dich hier so verhalten in du bist, ja, dann funktioniert das halt nicht, dann muss ich das ablehnen, weil ansonsten ich sozusagen kann ich das mit meinem Ego nicht vereinen, ne? Und genau, ich glaube, das sind so wichtige Sachen, die wir brauchen, um diese Schritte zu gehen. Ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwann einfach sagt, jetzt bin ich fertig damit. Also ich kenne nicht alle Lebensrealitäten. Ich trivialisiere vielleicht auch immer noch hier und da bestimmte Lebensrealitäten. Mhm. Aber ich hoffe, ich bin an dem Punkt, wo ich zumindest offen bin, weiter zu lernen und auch die Augen aufzuhalten, um diese Lebensrealitäten zu erkennen und dann auch zu realisieren, was ich vielleicht tun könnte, um diesen Lebensrealitäten besser gerecht zu werden.
Genau, das ist unser Weg. Auf dem Weg sind wir. Ja. Hey, vielen Dank. Ich habe es super spannend gefunden und ich hoffe, dass meine Hörerinnen und Hörer vom Podcast sich auch einiges mit rausnehmen haben können. Auch vor allem Verständnis dafür, warum diese Themen wichtig sind und dass es einfach auch spannend ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nicht nur etwas Mühsames.
Absolut. Es ist spannend und es ist auch eine Riesenopportunität.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank auch für die Gelegenheit.